Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Ja, das waren ganz schön ikonische Bilder gestern, die da aus Oberbayern in die Welt hinausgeschossen wurden. CSU-Chef Markus Söder und baldiger CDU-Chef Friedrich Merz haben sich getroffen am Ufer des Kirchsees mit Blick auf wolkenverhangene Alpen und bei starkem Wind. Die Botschaft, wir verstehen uns, jetzt gibt's einen Neustart für die Union. Aber wer bei der Auswahl der Bilder auch genau hingeschaut hat, der hat auch noch mehr gesehen.
Markus Söder weiß ziemlich genau, wie er sich inszenieren muss auf solchen Bildern, um eigentlich immer so ein bisschen besser auszusehen als der andere. Also das ist, dieses Bild ist wirklich interessant. Er deutet so in die Landschaft, so guck dir mein Reich an, hier liegt es dir zu Füßen. Und hinter ihm steht Friedrich Merz und fröstelt in seinem Trachtenjanker, der ja eigentlich auch viel zu kalt ist für diese Jahreszeit.
Was uns die Fotos alles verraten und ob für einen Neustart der Union ein paar nette Fotos ausreichen, klären wir mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Ja, und seit heute gilt eine neue EU-Verordnung für Tattoo-Farben, um die sicherer zu machen. Was aber dazu führt, dass Tätowiererinnen und Tätowierer den Großteil ihrer alten Farben wegwerfen mussten und eben die wenigen neuen Farben, die EU-konform sind, dass sie die erstmal testen müssen.
Mein Mann und ich, diese Woche wollen wir es an uns selber ausprobieren, bevor wir das an Kunden quasi ausprobieren. Wollen wir jetzt mal gucken, wie verhält sich die Farbe? Ist die stabil? Ist die kraftvoll? Hat die eine gute Qualität?
Das sagt Anja Mischak, die ist Tätowiererin aus Köln. Und was das für die Tätowierbranche jetzt heißt und ob es nur noch schwarze Tattoos gibt, auch das hört ihr am Dienstag, dem 4. Januar. Schön, dass ihr mit am Start seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, man nehme einen bayerischen Trachtenjanker, ein raues Alpenpanorama, einen stürmischen See und eine Prise Parkbank. Und zack, hat man die perfekte Kulisse für ein Treffen, das signalisieren soll, Neustart. Wir gehören wieder eng zusammen. Um wen geht's? Natürlich um CSU-Chef Markus Söder und den wohl baldigen CDU-Chef Friedrich Merz. Merz war zu Besuch in Oberbayern und beide wollten Harmonie signalisieren. Ob das geklappt hat und was dahinter steckt, besprechen wir mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Katharina, aus deiner Sicht, haben die beiden alles richtig gemacht mit diesen malerischen Bildern vor den Bergen? Also kommt da für dich Einigkeit der Schwesterparteien rüber?
Naja, zumindest zeigen beide hier schon, wir wollen jetzt wieder miteinander. Also zum einen ist ja das Verhältnis zwischen CDU und CSU seit diesem Kampf um die Kanzlerkandidatur und dem Wahlkampf nicht mehr ganz so gut. Und zum anderen war auch das zwischen Friedrich Merz und Markus Söder ja wirklich nie das Beste. Also die hatten eigentlich so ein Nicht-Verhältnis, haben beide immer öffentlich durch die Blume oder manchmal relativ direkt übereinander gelästert. Und jetzt müssen sie natürlich zusammenarbeiten als CDU und CSU, als kleine Schwester und große Schwester. Und da, glaube ich, haben diese Bilder und dieses Treffen schon mal das erste Signal gesendet. Ja, wir versuchen es jetzt miteinander, das Ganze auch wieder auf neue Füße zu stellen.
Merz trägt ja so einen traditionellen Trachtenjanker, also eine Jacke, die alle nicht in Bayern lebenden Menschen zumindest vom Oktoberfest kennen. Dann gibt es eben ganz viele Fotos von den beiden auf einer Holzbank. Auch ein sehr beliebtes Motiv bei politischen Treffen kennen wir von Merkel und Obama vorm Schloss Elmau. Dann dieser Blick auf die Alpen. Wie wichtig sind Symbole bei solchen Treffen dann auch?
Ja, also dieser Trachtenjanker, muss ich sagen, es ist immer ganz interessant, wenn CDU-Politiker nach Bayern fahren, dann ziehen sie immer einen Trachtenjanker an. Ich weiß nicht, ob das ein Stück Unterwerfung oder Anbiederung an die CSU ist. Bayerischer macht es den CDU-Politiker auch nicht. Eingelassen wird er übrigens auch ohne. Aber diese Symbole sind insgesamt natürlich wichtig. Also die Umgebung ist auch wichtig, vor allem für Markus Söder. Wir erinnern uns an die Bilder von ihm mit Angela Merkel am Chiemsee. Das hatte ja nochmal eine ganz andere Ausstrahlung. Das waren keine einfache Umgebung, das waren diese Prunkbilder, die aber zeigen sollten, aha, da positioniert sich einer als Kanzlerkandidat. Und das ist natürlich jetzt auch wieder der Fall, dass sie zeigen wollen, wir treffen uns hier in einer nicht ganz neutralen Umgebung, es ist ja Bayern, aber in so einer ja, schönen Umgebung, so ein Gesamtbild, das sagt, wir sind in so einer entspannten Atmosphäre, wir machen hier ein Schnuppergespräch, kein Arbeitsgespräch in einer der Parteizentralen und eben auch nicht in irgendeinem neutralen Ort. Man stelle sich mal vor, die würden sich jetzt in irgendeiner Fabrikhalle treffen. Das wären einfach ganz andere Bilder und würde was ganz anderes ausstrahlen.
War das denn ein reiner Fototermin, also deine Einschätzung, oder haben die beiden auch wirklich über Inhalte gesprochen?
Das lässt sich nicht so leicht beurteilen, aber ich glaube, dass die schon mal erstmal über ihr Verhältnis darüber also gesprochen haben, über ihr Verhältnis, wie sie das in Zukunft aufbauen wollen, wie sie vielleicht auch in Zukunft miteinander sprechen wollen. Es wird jetzt dann morgen auch noch eine gemeinsame Präsidiumssitzung geben von CDU und CSU. Da sind dann auch mehr Personen dabei. Da wird sicher noch mal inhaltlicher gesprochen werden. Also ich glaube, das kann man jetzt so ein bisschen wie so ein erstes Date beschreiben, wo man sich mal trifft und mal guckt, wo sind unsere Gemeinsamkeiten.
Und gut, aber nach diesem ersten Date muss auf jeden Fall auch ein zweites folgen. Das ist halt natürlich, da haben die beiden eher keine Wahl. Was ich sehr, sehr spannend fand bei der Fotoauswahl der beiden, also Markus Söder postet auf Instagram ganz vorne ein Foto, was ihn in sehr demonstrativer Pose zeigt. Und da steht Merz wirklich so ein bisschen fröstelnd und auch in nicht so guter Haltung hinter ihm. Das ist doch auch wieder so eine Art Machtsignal von Söder, oder?
Ja, das ist schon ganz interessant. Also Markus Söder weiß ziemlich genau, wie er sich inszenieren muss auf solchen Bildern, um eigentlich immer so ein bisschen besser auszusehen als der andere. Also das ist dieses Bild ist wirklich interessant. Er deutet so in die Landschaft, so guck dir mein Reich an, hier liegt es dir zu Füßen. Und hinter ihm steht Friedrich Merz und fröstelt in seinem Trachtenjanker, der ja eigentlich auch viel zu kalt ist für diese Jahreszeit. Interessant ist aber, dass Friedrich Merz ja auch ein Foto gepostet hat bei Instagram. Und auf dem ist es ein bisschen anders. Da gehen die beiden in so einem sehr großen Schritten den Steg entlang von diesem See. Und da sieht Merz dann nicht mehr ganz so fröstelnd neben Markus Söder aus, sondern eher auf Augenhöhe. Muss man schon mal schauen, wer da welche Bilder auswählt und was man damit senden will.
Ja, das ist sicherlich kein Zufall, wer dann welches Foto da irgendwie auswählt. Du hast es eben schon gesagt, die beiden haben sich im Vorfeld ja nicht besonders gut verstanden. Auch CDU, CSU hatten einfach auch in den letzten Monaten ganz viele Probleme. Glaubst du, dass so eine Fotoaktion wirklich die Mitglieder, aber auch potenzielle Wählerinnen, Wähler davon überzeugen kann, ja, die sind jetzt wirklich wieder Schwestern, Schwesterparteien, da ist eine Einigkeit zurück?
Da müssen jetzt auch nochmal Taten folgen. Da kommen ja sicher auch noch Machtkämpfe auf beide zu. Mal interessant zum Beispiel, wie sich das innerhalb der Fraktion entwickelt, wo die Frage ist, ob nicht Friedrich Merz möglicherweise nach dem Fraktionsvorsitz greift, den ja im Moment Ralf Brinkhaus hat. Das sind alles noch solche Fragen, wo jetzt beide zeigen müssen, dass sie, auch wenn sie vielleicht nicht vorher so gut zusammengearbeitet haben, dass sie das jetzt können. Ich glaube aber, dass sie das können, weil sowohl Friedrich Merz als auch Markus Söder keine Typen sind, die Schwäche zu lassen und wo der andere dann sozusagen sich den Platz nehmen kann und sich dann, wie wir das bei Armin Laschet und Markus Söder erlebt haben, sich der eine dann so nach vorne stellt und ständig Streit provoziert. Das, glaube ich, wird weder Friedrich Merz zulassen noch Markus Söder.
Also es wird auf jeden Fall ein zweites Date geben bei Markus Söder und Friedrich Merz. Über die Bildsprache der beiden von den Fotos, die sie gestern veröffentlicht haben, haben wir drüber gesprochen mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, wenn der Corona-Test am Morgen im Moment wie eine Lotterie ist, wie Liverpool-Coach Jürgen Klopp sagt, dann haben einige Bundesliga-Vereine auch gerade ziemlich viele Treffer, muss man sagen. Am Freitag fängt ja die Rückrunde an, aber Corona breitet sich gerade auch bei vielen Spielern aus. Schauen wir genauer drauf mit Maxi Rieger aus der Sportredaktion. Maxi, welche deutschen Vereine sind denn gerade ganz besonders von Corona betroffen?
Also im Prinzip haben praktisch alle Clubs aus der ersten Liga eine Niete gezogen in der Lotterie, besonders viele beim FC Bayern. 8 Spieler plus Co-Trainer sind da jetzt positiv getestet worden, darunter auch Leroy Sané und Manuel Neuer. RB Leipzig hat 5, Hertha 4, Stuttgart hat auch mehrere Tests. Also es gibt diverse Vereine auch in der zweiten Liga. Da gibt es auch einige, die jetzt ihre Trainingslager abgesagt haben.
Und kann man sagen, woran das liegt? Also haben sich die Spieler im Winterurlaub angesteckt? Manuel Neuer war ja zum Beispiel auf den Malediven, habe ich gelesen.
Genau. Das war in der Tat relativ häufig der Fall, dass die einfach mit positiven Tests nach Hause gekommen sind. Neuer auf den Malediven, Kingsley Coman in Dubai, dann Axel Sagadou war da auch von Borussia Dortmund. Andere Spieler haben sich im Heimaturlaub in Frankreich und Portugal angesteckt. Das sind also sozusagen importierte Fälle und noch keine Cluster in den Teams. Das hat es ja auch gegeben, aber das ist in dem Fall halt wirklich im Urlaub geholt.
Bei ausländischen Clubs sieht die Corona-Lage ja zum Teil noch viel heftiger aus. In Großbritannien in der Premier League, da mussten ja schon etliche Spiele abgesagt werden in den letzten Wochen, ne?
Genau, insgesamt 18 tatsächlich schon in der Premier League, was wirklich eine ziemlich große Menge ist, eben weil da tatsächlich es dann Cluster gegeben hat, also nicht nur Einzelfälle, sondern einfach ganze Teams und ganze Trainingszentren geschlossen werden mussten, weil es da Ausbrüche gab. Und da sind eben in Großbritannien ja auch die Maßnahmen insgesamt in der Gesellschaft geringer und deswegen war es für die Clubs eben auch schwieriger, die Fälle dann aus den Teams rauszuhalten. Und auch in der spanischen Liga gibt es mehr als 100 Spieler, die jetzt positiv aus dem Heimaturlaub zurückgekommen sind. Da werden die Spiele aber bis jetzt durchgezogen.
Ja, kann man verstehen, wenn Jürgen Klopp da in der Premier League von einer Lotterie spricht. Wie sind denn eigentlich die Regeln in der Bundesliga? Also ich meine, man könnte ja jetzt denken, wenn 11 Spieler noch auflaufen können, dann kann man schon spielen. Oder wann wird so ein Spiel abgesagt?
Ja, 11 Spieler wären tatsächlich zu wenig in Deutschland. Mhm. Ein Spiel kann so lange stattfinden, wie ein Verein 15 spielberechtigte Spieler aufbieten kann. Und darunter muss dann mindestens ein Torwart sein. Und von diesen 15 müssen dann mindestens 9 Lizenzspieler sein. Also Spieler, die wirklich zum Kader der ersten Mannschaft gehören. Und das sind ja meistens so 25 bis 30 Spieler. Mhm. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, die Clubs müssen eventuell auch Spieler aus der zweiten Mannschaft mit hochspielen, die bis jetzt noch gar keine Bundesliga-Erfahrung haben. Aber aufgrund dieser Regel ist es relativ unwahrscheinlich, dass jetzt zum Beispiel das Spiel am Freitag der Bayern gegen Gladbach ausfallen wird, weil die Bayern haben immer noch genug Spieler in der ersten und dann eben auch noch in der zweiten Mannschaft, um da aufzufüllen, aber halt nicht in Bestbesetzung.
Aber wenn dann doch mal ein Spiel abgesagt werden müsste, weil es dann doch nicht genügend gibt, wird das dann einfach nachgeholt oder hat dann eine Mannschaft mit vielen Corona-Fällen auch einfach Nachteile?
Also das wird erstmal nachgeholt, das hat es in der zweiten Liga häufiger gegeben, auch in der letzten Saison und das kann dazu führen, dass die Vereine dann relativ viele Spiele innerhalb kurzer Zeit absolvieren müssen. Also das hatte Holstein Kiel zum Beispiel am Ende der vergangenen Saison, dass die im Saisonendspurt ganz viele englische Wochen hatten und das war im Nachhinein wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie dann den direkten Aufstieg verpasst haben und dann in der Relegation da dann auch es nicht geschafft haben, weil die einfach platt waren nach, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele die hatten, aber es war wirklich ein brutales Programm am Ende.
Was kommt denn da jetzt auf die Clubs noch zu? Also auch im Hinblick auf Omikron, da steht Deutschland ja voraussichtlich gerade erst am Anfang von der nächsten, der fünften Welle. Das kann ja noch ganz schön heftig werden.
Das kann heftig werden und das wissen die Verantwortlichen aus. Die sehen ja auch, was in England passiert ist und die wissen auch, okay, das, was in England passiert, das kommt jetzt halt zu uns mit ein bisschen Verspätung nach Deutschland rüber. Wolfsburg-Sportchef Jörg Schmatte glaubt zum Beispiel, dass Corona auch noch eine Rolle im Spielplan spielen wird, also dass es zu Spielabsagen kommen wird. Und ein möglicher Hebel, um das ein bisschen abzufedern, wäre natürlich die Quarantänezeit runterzusetzen. Also bei Spielern, die komplett geboostert sind und keine Symptome haben, die müssen ja trotzdem 14 Tage noch in Quarantäne bleiben, so wie wir alle. Mhm. Und genauso wie es bei allen anderen im Moment in der Diskussion ist, ob das verkürzt wird, wollen das natürlich jetzt auch einige Trainer und Sportdirektoren aus der ersten Liga, die sagen, ein Spieler, der nach 5 Tagen negativ wieder ist und keine Symptome hatte, der soll halt wieder zurückkommen.
Wie sehr deutsche und internationale Clubs gerade mit Corona kämpfen, also Fußballclubs. Infos von Maxi Rieger aus der Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Pizza Napoletana, die muss in der EU rund sein, darf maximal 35 cm groß sein und der Teigrand muss 1 bis 2 cm dick sein. Das regelt die Pizza-Verordnung und ist kein Witz. Es gibt ja für alles mögliche Verordnungen in der EU, jetzt auch für Tätowiertinte. Ab heute gilt, dass nur noch Tätowierfarbe benutzt werden darf, die einer bestimmten Verordnung entspricht. Der Hintergrund ist, anders als bei der Pizza jetzt vielleicht ernst, die Regelung soll nämlich verhindern, dass potenziell schädliche Stoffe in der Tinte sind. Es geht um Farbpigmente, die vor allem in bunten Tattoo-Farben drin sind und ein Leben lang im Körper bleiben und sogar wandern.
Die Pigmente aus den Tätowiermitteln verbleiben aber nicht alle an der Stelle dort, wo das Tattoo gestochen wurde. Wir wissen aus Studien, dass zum Beispiel Lymphknoten tätowierten Menschen verfärbt sind.
Ja, das sagt Chemiker Michael Giol-Budagian vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Diese neuen Regelungen sind also gut gemeint, stellen Tätowiererinnen und Tätowierer aber vor große Probleme, weil sie den Großteil ihrer Farben wegwerfen müssen und weil es bisher einfach wenig alternative Farben gibt, die dieser neuen Verordnung entsprechen. Was das ganz konkret für den Tätowierungsalltag bedeutet, da sprechen wir jetzt mit Anja Mischak drüber. Die hat ein Tattoo-Studio in Köln. Hallo Anja.
Hallo.
Hast du noch genug Farben jetzt zum Tätowieren?
Ja, tatsächlich musste ich mich auch auf eine Warteliste setzen lassen und habe die jetzt aber noch rechtzeitig bekommen. Also man hat schon echt lange drauf gewartet und jetzt habe ich eigentlich nur den Schwarzton. Die Farbe habe ich mich jetzt ein bisschen verabschiedet, weil es jetzt natürlich erstmal nicht wirklich Farbe im Angebot gibt. Und ich tätowiere eh wenig mit Farbe, deswegen ist das bei mir jetzt noch nicht ganz so schlimm wie für andere Tätowierer. Mhm. Aber es war schon auf jeden Fall so ein kleiner so ein Moment der Bedrohung quasi. Was machen wir jetzt, wenn wir keine Farbe bekommen? Aber zum Glück haben wir noch welche bekommen.
Okay, also das heißt, schwarz hast du noch, aber bunte Farben hast du jetzt gerade aktuell dann gar keine.
Nee, ich musste die jetzt alle entsorgen, also ich darf die ja nicht mehr benutzen. Hm. Das war schon auch natürlich meine Grundpalette, die ich dann schon ab und zu noch benutze. Und die musste ich jetzt aus dem Laden schmeißen und jetzt habe ich erstmal nichts. Nee, gar nicht.
Und hast du mit den neuen Farben, die du jetzt eben dann hast, also auch dem Schwarz eben, hast du da schon Erfahrung gemacht? Das sind ja dann teilweise auch neue Farben für dich, oder?
Genau, also neue Farben, gerade weil diese Farbe, die wir jetzt bestellt haben, gerade mal ein Jahr quasi in Betrieb war, also beziehungsweise hergestellt wurde. Und jetzt machen wir das tatsächlich, mein Mann und ich, diese Woche wollen wir es an uns selber ausprobieren, bevor wir das an Kunden quasi ausprobieren. Wollen wir jetzt mal gucken, wie verhält sich die Farbe? Ist die stabil? Ist die kraftvoll? Hat die eine gute Qualität? Und das machen wir jetzt quasi am Donnerstag. Probieren wir das mal aus, wie die sich unter der Haut tatsächlich verhält, ja.
Aber so lang, wie das dann langfristig aussieht oder so, das musst du ja dann auch erstmal abwarten, ne? Also da kannst du ja jetzt erstmal nur kurzfristig gucken, wie die sich verhält.
Ja, ich muss natürlich gucken, wie hält die ab, wie verhält die sich unter der Haut. Ich hoffe tatsächlich, dass das eine gute Farbe ist. Und weil wir natürlich schon die ganzen Jahre über so eine hohe Qualität auch hatten. Und ich denke, dass viele Firmen auch nachziehen werden, von denen wir auch sonst immer unsere Farbe bekommen haben. Und die Farbe, die ich jetzt habe, den Hersteller kenne ich nicht, ist aber ein REACH-konforme Farbe. Dementsprechend werde ich die jetzt erstmal benutzen, weil es erstmal nichts anderes gab.
Genau, REACH-konform heißt eben, dass sie dieser EU-Verordnung der neuen entspricht. Wie ist das? Was sind die Perspektiven? Also ist absehbar, dass da auch eine größere Auswahl jetzt an Schwarzfarben eben gibt, aber auch an anderen wieder? Oder wie ist da jetzt die Lage, die Versorgungslage?
Doch. Also es sind jetzt natürlich die großen Firmen sind natürlich dabei, natürlich da jetzt neue Rezepturen auch entsprechend REACH-konform herzustellen. Und die sind da schon dabei und die werden auch dafür sorgen, dass die guten Farbqualitäten quasi mit dieser REACH-Konformität dann irgendwie auf den Markt kommen. Und die sind auf jeden Fall, aber es kommt natürlich nicht jetzt sofort, die sind natürlich in Verzug, weil die natürlich nicht so schnell reagieren konnten. Deswegen, ich denke mal, so in ein paar Monaten, ein halbes Jahr werden schon die ersten langsam kommen und uns wieder neue Produkte anbieten.
Das heißt, jetzt am Anfang vielleicht erstmal mehr schwarze Tattoos, sage ich mal.
Auf jeden Fall, weil die Leute müssen ja auch die Leute, die jetzt immer Farbe tätowieren, so wie New Traditional Tätowierer, die müssen jetzt erstmal ein bisschen umswitchen. Aber ich denke, wir Künstler können uns auch ein bisschen anpassen und dann kann man entsprechend auch seine Kunst trotzdem noch unter die Haut bringen, dann wieder hoffentlich bald. Mit Farbe dann für die anderen, ne?
Ja, ich meine, wenn man sich diese Verordnung eben anguckt, für euch sind es echt große Herausforderungen, aber eigentlich ist das ja auch ein guter Ansatz zu sagen, ja, wir müssen für mehr Sicherheit sorgen bei den Tattoo-Farben, vor allem wenn eben diese Pigmente im Körper wandern. Würdest du da schon auch zustimmen oder was stört dich trotzdem vielleicht dran?
Also, ich mache das jetzt ja schon seit 20 Jahren und tatsächlich gab es viele Momente, wo mir Leute zu mir gekommen sind und gesagt, kann ich mir ein paar Farbtöpfe mitnehmen? Ich würde gerne zu meinem Arzt gehen und gucken, ob ich allergisch darauf reagiere oder wie die Inhaltsstoffe sind. Also es gab nicht einen einzigen Fall in meiner ganzen Laufbahn, dass irgendjemand deswegen zum Beispiel Krebs bekommen hat oder irgendwie wirklich nicht allergisch drauf reagiert hat oder irgendwelche Sachen. Also die waren schon sehr, 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 sehr gut im Programm und da waren die schon sehr gut erforscht, sage ich mal, so wie sie halt sein sollen. Und daher, gut, wenn es natürlich etwas gibt, so wie Blau und Grün, wo natürlich metallische Inhalte mit drin sind, da muss man natürlich gucken. Aber ich glaube, so das super große Risiko, also da gibt es andere Sachen, da müssten wir vielleicht anfangen, weniger Fleisch oder Zucker zu essen.
Machen wir ja auch.
Ja, genau. Und deswegen... Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass die natürlich da tolle Produkte rausbringen, dass wir natürlich noch safer sind und dementsprechend, ich bin jetzt einfach mal so, ich glaube immer an das Gute und von daher hoffe ich, dass die uns da gute Produkte auf den Markt bringen.
Seit heute gilt eine neue EU-Verordnung zu Tätowierfarben. Was das für Tätowiererinnen und Tätowierer und auch deren Kundinnen und Kunden bedeutet, haben wir drüber gesprochen mit Anja Mischak.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, Raucherinnen und Raucher kennen Sie schon. Hinweise auf der Verpackung von Werbeplakaten oder auf Zigarettenpackungen, dass das, was man da macht, nicht gut für einen ist. Und das soll in Frankreich bald auch für Autowerbung gelten. Da sollen Hinweise kommen, dass man vielleicht nicht immer Auto fahren muss, auch mal laufen kann oder Fahrrad fahren. Was es damit auf sich hat und ob es was bringen kann, klären wir jetzt mit Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Team, der aus verschiedenen Gründen auch viel Fahrrad fährt. Christian, ganz kurz nochmal, was ist da in Frankreich genau geplant?
Ab März schon wird Autowerbung im Fernsehen, auf Plakaten, in Zeitungen und Zeitschriften in Frankreich ganz anders aussehen. Dieses neue Gesetz, das schreibt vor, dass Autos nur noch auf befestigten Untergründen gezeigt werden dürfen.
Auf befestigten Untergründen?
Ja, ja, das ist wichtig. Na, weil zum Beispiel diese romantische Werbung für SUVs, ne, die über meinetwegen eine Blumenwiese in den Alpen fahren, sowas wird verboten, weil es eben falsche Bilder erzeugt und es sollen eben wie bei Zigarettenwerbung Warnhinweise dazukommen.
Ich bin noch nie mit dem Auto über eine Blumenwiese gefahren, habe das auch nicht vor. Was soll denn dann auf den Warnhinweisen draufstehen?
Die Gesetzgebung in Frankreich, die hat drei Werbebotschaften zur Auswahl gegeben, die sind verpflichtend. Also entweder da steht, wie wär's mal mit Carsharing oder wie wär's mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln und drittens, wie wär's mal mit Fahrradfahren oder Laufen.
Und also bringt das was? Hat man da irgendwie schon was rausgefunden, ob das wirkt?
Ja, ich habe mich heute nach Forschenden umgeguckt, die sowas schon bei den Zigaretten untersucht haben. Professor Rainer Hanewinkel zum Beispiel vom Institut für Therapie und Gesundheitsforschung, der hat geschaut in einer Studie, was Warnhinweise und Schockbilder bewirken können. Und der sagt, ja, allein schon wegen Platz.
Wenn ich jetzt 65% der Werbefläche wegnehme, kann ich also weniger werben. Und wenn ich diese 65% dann noch entsprechend gestalte, also mit emotionalen Warnhinweisen und Hinweisen, die also Bild und Slogan miteinander verbinden, dann wirkt das schon.
Aber so krass, wie das bei der Autowerbung in Frankreich passieren soll, kann das ja nicht werden, oder? Also wenn ich das mit Zigarettenpackungen vergleiche, die müssten ja schon Bilder von abgestorbenen Wäldern oder von Unfällen auf die Werbung machen oder so, oder?
Ja, ja, sowas auf jeden Fall. Aber das hat die Studie von Professor Hanewinkel ergeben. Zusammengefasst kann man schon sagen, je krasser, desto größer die Auswirkung. Also zum Beispiel diese eklig schwarze Lunge auf der Zigarettenpackung, die wirkt super. Die bringt Leute dazu, zumindest drüber nachzudenken, mit dem Rauchen aufzuhören oder wirklich aufzuhören auch. Aber so ist das bei der Autowerbung halt nicht geplant, zumindest noch nicht. Also französische Autowerbung kriegt keine Schockbilder, auch nicht so ein großen Teil der Fläche wie bei Kippenschachteln. Wir haben es ja gehört, da müssen 65% der Fläche aus Warnhinweis bestehen. Bei der Autowerbung in Zukunft nur 7%. Das heißt in dem Gesetz, 7% Fläche müssen einer umweltfreundlicheren Alternative gewidmet sein.
Klingt jetzt erstmal so, als würde es nicht so viel bringen am Ende.
Ganz umsonst ist es auf keinen Fall. Es ist ein Anfang und es hilft zumindest, dass Leute drüber nachdenken, dass ein Auto oder noch krasser ein SUV eben nichts mit einer Blumenwiese in den Alpen zu tun hat oder dass ein normaler Autofahrer eben eigentlich nie Offroad fahren muss. Anders, ne, sieht man es ja auf den Plakaten. Sowas wirkt schon, sagt Professor Hanewinkel, allerdings mit Einschränkungen.
Der eine oder andere wird dann sicher auch ins Grübeln kommen. Allerdings darf man sich nicht einen Mega-Effekt jetzt vorstellen, das ist ja auch bei den Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln nicht so, dass das alleine nun ein Großteil der Raucher vom Rauchen abgehalten werden, aber ein gewisser kleiner Anteil wird erreicht und in Kombination mit anderen Maßnahmen ist das dann schon durchaus wirksam.
Andere Maßnahmen sind übrigens schon in Planung. Ab 2028 werden bestimmte Autos komplett verboten in Frankreich, die zu viel CO2 ausstoßen. Also das Land macht ernst.
Auf Autowerbung in Frankreich soll künftig ein Warnhinweis stehen oder sagen wir mal ein Denkanstoß. Carsharing nutzen, Busfahren, Bahn, Fahrrad oder Laufen. Ob das wirklich was bringt, hat uns Christian Schmidt erzählt. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, Strom sparen ist eine gute Sache, klappt aber in Zeiten von Homeoffice, wo viele von uns deutlich mehr von zu Hause aus arbeiten, nicht so richtig gut. Und da merkt man die steigenden Strompreise einfach noch viel krasser. Der Strompreis hat sich in den letzten 12 Monaten an der Börse vervierfacht. Und vielleicht habt ihr auch schon eine Mail oder einen Brief von eurem Stromversorger bekommen, dass es auch für euch deutlich teurer wird dieses Jahr. Oder, das haben auch gerade einige erlebt, der Stromanbieter hat euch deshalb sogar euren laufenden Vertrag gekündigt. Ja, was können wir da machen? Klären wir mit Udo Sieverding, der ist Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Herr Sieverding, was sind denn Ihre Erfahrungen? Wie krass haben die Stromversorger die Preise denn aktuell jetzt schon angehoben?
Die Preise sind wirklich in einer Extremsituation. Das hatten wir noch nie, so wie wir die Strompreise jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Das hängt natürlich auch mit den Auswirkungen aus dem Gasmarkt zusammen, der mit dem Strompreis bestimmt. Und das hat dazu geführt, dass fast alle Energieversorger oder sehr viele Energieversorger, Stromversorger in Deutschland die Preise erhöht haben. 40 haben das nicht gemacht, die haben sogar gesenkt. Mhm. Dafür gibt es auch gute Gründe, nämlich die EEG-Umlage ist gesunken. Aber bei den meisten stehen die Signale auf Preiserhöhung.
Was ist so das Höchste, was Sie mitbekommen haben? Um wie viel Prozent oder kann man das nicht sagen?
Da gibt es einzelne Ausreißer, die gehen bis auf 80, 90, also Cent und über 1 Euro sogar pro Kilowattstunde. Das ist eine Größenordnung, die wäre vor wenigen Wochen noch unvorstellbar gewesen.
Lassen Sie uns mal kurz auf den Fall schauen. Wenn ich jetzt einen Brief von meinem Stromversorger bekommen habe, wo es eben heißt, der Preis wird bald ordentlich steigen. Was würden Sie da empfehlen? Soll ich lieber schnell kündigen oder erstmal abwarten?
Abwarten nicht, sondern wichtig ist immer, sich einen Überblick zu verschaffen, was bedeutet das jetzt? Was habe ich bislang bezahlt und wie hoch ist jetzt die Preiserhöhung? Und ich würde heute jetzt auch zu Preiserhöhungen, beim Strom wären wir jetzt bei vorher vielleicht so 27, 28 Cent und wenn ich dann eine Preiserhöhung bekomme auf 30, 32, dann würde ich damit im Moment zufrieden sein und erstmal die Zeit überbrücken, über den Winter kommen. Man muss sich wirklich auch ein paar Minuten nehmen, die Briefe, die E-Mails aufmerksam lesen, in den Vertrag schauen, um dann wirklich einen Überblick zu haben, werde ich hier gerade über den Tisch gezogen, dann wird es höchste Zeit, mir einen anderen zu suchen oder ist das noch zwar nicht schön, tut auch weh, aber es ist noch irgendwie darstellbar und dann bleibe ich halt erstmal, bis sich der ganze Markt ein bisschen beruhigt hat.
Habe ich denn dann auch so Sonderkündigungsrechte, wenn es jetzt beispielsweise wirklich die Ankündigung kommt, weiß ich nicht, verdoppelt, verdreifacht, also wirklich so völlig out of control Steigerung, kann ich dann, auch wenn ich nicht in der regulären Kündigungsfrist bin, trotzdem meinen Vertrag kündigen oder wechseln?
Man hat bei Preiserhöhungen immer die Möglichkeit der Sonderkündigung. Also wenn ich eine Preiserhöhung bekomme, kann ich immer auch wechseln innerhalb von 6 Wochen. Die Frist sollte man dann einhalten, aber man muss das auch, man muss nicht sofort am zweiten Tag reagieren. Man kann auch erstmal in Ruhe drüber schlafen, mal mit irgendwie ein paar Freunden, Kollegen, Bekannten sprechen, wie die das gerade so machen, weil eines zeigt sich, jeder ist irgendwie davon betroffen, von steigenden Strompreisen, von Gaspreisen. Bei der Fernwärme sieht es nicht besser aus. Das ist einfach eine verrückte Situation.
Ja, sagt Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen. Also checkt eure Strompreise, schaut euch auf jeden Fall Angebote auf den Vergleichsportalen an und vergleicht die Sachen auch nochmal mit örtlichen Energieversorgern, zum Beispiel bei den jeweiligen Stadtwerken. Das könnte sich lohnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reisen kurz nach Italien, jedenfalls gedanklich, nach Padua zum Prato della Valle, dem größten Platz in Italien. Ist wunderschön, innen wie so ein kleiner Park mit Allee und dann ist wie so ein Kreis drumherum, alles voller Wasser, sehr, sehr pittoresk und Statuen, die gibt es auch noch. Und um die gibt es jetzt aber Streit. Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Team, warum gibt es Zoff?
Ja, es sind sogar sehr viele Statuen, 78 um genau zu sein. Das Ding ist, alle 78 Statuen sind Abbilder von Männern.
Aha.
Galileo Galilei ist da drauf, Künstler und ja, viele Päpste auch, klar, Italien. Und jetzt wagt es jemand im Stadtrat von Padua anzuregen, dass da doch vielleicht auch mal eine Frau als Statue ganz gut hinpassen würde.
Das ist ja ein unglaublich kühner Vorschlag, muss ich an der Stelle sagen. Wer würde denn da in Frage kommen?
Eine sehr ehrenwerte Bewohnerin dieser Stadt, Elena Cornaro Piscopia. Sie war 1678 die Frau, die erste, die einen Doktortitel bekommen hat. Die erste Frau auf der ganzen Welt. Zwei Stadträtinnen haben jetzt angeregt, so eine Statue von ihr an diesem Platz in Padua aufstellen zu lassen. Als einzige Frauenfigur eben neben diesen 78 Männern.
So, und ich vermute jetzt einfach mal, dass das nicht alle gut finden.
Vor allem der Leiter der Kulturbehörde, der sagt da, ja, es gibt schon eine Statue von Piscopia und zwar an der Universität. Außerdem würde es auch nicht schaden, was doppelt zu haben. Also kann man jetzt sagen, ne? In 100.000 italienischen Denkmälern mit unzähligen Figuren stehen nur 148 weibliche Statuen. Trotzdem, dieser Kulturdezernent, das Kulturamt in Padua, sagt, jetzt einfach noch eine Elena Piscopia-Figur auf diesen Platz als Kopie zu stellen, das würde am Ende die Geschichte verfälschen.
Weil, was ist deren Problem damit?
Der Kulturchef meint, es ist vor allem ein Platzproblem. Es gibt sogar noch freie Podeste in diesem Park, wo man irgendwie was Neues draufstellen könnte. Aber diese Podeste sind leer, weil die Statuen damals eben von Napoleons Armee zerstört wurden. Und das ist auch ein Argument. Klar, die jetzt einfach neu zu besetzen, das kann dazu führen, dass dieses Mahnmal, diese Erinnerung an den Feldzug Napoleons verloren geht.
Und hat man da in Padua jetzt schon eine Lösung in Sicht?
Man arbeitet dran, würde ich sagen. Die 78 Männer aus Stein, die werden wohl weiter unter sich bleiben dürfen. Die Stadt Padua will sich aber dafür einsetzen, dass mehr Werbung gemacht wird für die schon vorhandene Statue von Piscopia in dieser Uni, dass da auch mehr Leute vorbeikommen, weil verdient hätte sie es. Sie hat garantiert mehr geleistet als da viele Herren auf diesem Hauptplatz.
78 Herren, kein Platz für eine weibliche Statue in Padua. Die Infos hatte Christian Schmidt für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.